So, wir schlagen zusammen auf das erste Buch Mose, Kapitel 47. Und zu einem Abschnitt, der wahrscheinlich nicht sonderlich bekannt ist und der auch jetzt, wenn man so zu Hause so mal seine Bibel durchliest, wo man so drüber weggeht und denkt, jo, ja, wann geht's jetzt hier mal weiter irgendwie, also so prickelnd ist das ja nicht. Aber wie wir wissen aus 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre. Und deswegen beten wir einfach, dass Gott uns lehrt durch sein Wort. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du durch spannende, bewegende Geschichten, tiefgehende Worte unsere Herzen prägst und unsere Seelen nährst und stärkst und aufbaust, unseren Glauben formst. Und wir danken dir dafür, dass egal, was wir hier lesen in deinem Wort, dass du es gebrauchen kannst, ja, gebrauchen willst, um uns wachsen zu lassen als deine Kinder, Herr. So bitten wir dich, dass du jetzt dein Wort segnest für uns und uns offene Herzen gibst, das aufzunehmen, was du uns zu sagen hast, Herr. Amen. Es geht los in Kapitel 47, Vers 13. Und es gab kein Brot im ganzen Land, denn die Hungersnot war sehr schwer und das Land Ägypten und das Land Kanaan verschmachteten vor Hunger. Wir erinnern uns daran, dass Gott diese Hungersnot über das Land gebracht hatte und es hatte so viele verschiedene, so viel verschiedenen Zweck, diese Hungersnot. Gott hatte diese Hungersnot aber auch vorausgesagt. So wie Gott auch uns vorausgesagt hat, dass diese Dinge über die Erde kommen werden. Seuchen. Hungersnöte. Erdbeben. Und Jesus hat uns klar gesagt, dass wir uns vorbereiten sollen. Dass wir bereit sein sollen. Und zwar nicht in dem Sinne, dass wir jetzt alle überall einkaufen gehen und möglichst viel Toilettenpapier und Nudeln horten. Warum Toilettenpapier und Nudeln? Also, warum nicht andere Dinge? Also, ich meine, es gibt auch andere wichtige Lebensdinge. Ja. Kaffee, ne? Also, für manche wäre es wahrscheinlich Kaffee oder so. Wahrscheinlich stand es auf irgendeiner Liste im Internet, dass das jetzt so die wichtigen Dinge sind und deswegen sind alle losgerannt und haben sich das gekauft. Und als alle gemerkt haben, dass das weg ist, dann wollte man das auch auf jeden Fall auch haben. Also die Menschen sind schon verrückt und Wahnsinn. Und was solche Paniken auslösen und was solche Bedrängnisse und Bedrückungen, was die auslösen. Ist es nicht interessant, dass Jesus im Gleichnis vom barmherzigen Vater, vom verlorenen Sohn, dass er ganz bewusst eine Hungersnot kommen lässt über diesen verlorenen jungen Mann, damit er endlich den letzten Kick kriegt, doch zurück zum Vater zu kehren. Möge das doch geschehen, dass die Menschen sich in ihrer Not hinwenden zu dem, der wirklich retten kann. Und wie gesagt, Gott hatte das Land Ägypten vorbereitet. Er hat einen weisen Herrscher in Ägypten eingesetzt. Und dieser weise Herrscher hat den Mut zur Demut gehabt, auf so einen hebräischen Sklaven zu hören, der ihm so überzeugend eine Deutung seiner Träume geliefert hat. Und hat sich darauf eingelassen und es ist tatsächlich so eingetreten. 7 Jahre, 7 fette Jahre, viel Korn. Und sie haben dieses Korn, diesen Reichtum sinnvoll eingesetzt. Sie haben ihn gut verwahrt für die Zeit, die danach kommt. Sie haben für die Zeit, wo nichts mehr da ist, haben sie das Korn aufgehoben. Und jetzt ist diese Zeit der Hungersnot da, wo nichts mehr da ist, wo nichts mehr wächst, wo der Hunger groß wird im Land. Und dann gibt es diesen wunderbaren Spruch, wir haben ihn am Sonntag noch nicht gelesen, soweit sind wir irgendwie noch nicht gekommen, in Sprüche 11. Aber es gibt in Sprüche 11 einen schönen Vers, der sehr gut dazu passt, zu dem, was dann passiert ist in Ägypten. Und zwar Sprüche 11, Vers 26. Wer Getreide zurückhält, den verwünschen die Leute. Aber Segen kommt auf das Haupt dessen, der Getreide verkauft. Passt sehr gut in der Situation. Josef hat also dieses Korn, was sie gehortet haben, zum Verkauf freigegeben. Er hat genau das gemacht, was die pfiffigen Spekulanten nicht tun. Die pfiffigen Spekulanten, die sagen, wir warten noch ein bisschen, dann geht der Preis noch weiter hoch. Sie spekulieren, sie machen Gewinne mit der Armut, mit dem Hunger. Unsere heutige Welt ist voll von solchen Spekulanten. Und wir müssen uns hüten, gemeinsame Sache mit solchen Spekulanten zu machen. Wenn du überlegst, ich weiß nicht, die allermeisten betrifft das vielleicht hier nicht, aber vielleicht den einen oder anderen, wenn du dir überlegst, Aktien zu kaufen, dann überleg dir wirklich gut, mit wem du zusammenarbeitest. Spekuliere nicht auf die Not anderer. Spekuliere nicht mit den Grundbedürfnissen des Menschen, mit Getreide, mit Wasser. Wer Getreide zurückhält, den verwünschen die Leute. Da trifft dich der Fluch. Aber Segen kommt auf das Haupt dessen, der Getreide verkauft. Wir würden natürlich sagen, noch besser wäre doch einer, der Getreide verschenkt. Aber wisst ihr, es geht gar nicht darum, dass wir immer alles geschenkt haben sollen und müssen. Es geht einfach um die ganz ehrliche und aufrichtige Mitteilen miteinander. Und wo ich Getreide empfange, dann darf ich auch dem, der mir dieses Getreide gibt, der dafür hart gearbeitet hat, einen Lohn dafür geben. Einen Preis bezahlen, der angemessen ist dafür. Gut, also das ist der Hintergrund. Ne? Letztendlich dieses Getreide freizugeben zum Verkauf, nicht zurückzuhalten, um damit Gewinne zu machen. Und Josef macht genau das. Er gibt die Kornspeicher frei, das Getreide wird verkauft. Und zwar nicht nur an die Einheimischen. Nein, die Ausländer dürfen auch Getreide kaufen, die in der Not sind. Sie werden nicht ausgeschlossen von dem Ganzen. In seinem Gleichnis vom barmherzigen Samariter zeigt uns Jesus, dass die Liebe zum Nächsten eben nicht am Ausländer, am Migranten Halt macht. An dem, der nicht meine Hautfarbe hat, nicht meine Kultur hat, nicht meine Sprache spricht. Der in Not ist, der unter die Räuber gefallen ist, dem muss geholfen werden. Und man fragt auch nicht erst, bist du vielleicht selber schuld, dass du hier so halbtot rumliegst? Nein, da wird nicht erst ergründet, ob er es denn würdig ist, geholfen zu werden. Sondern man hilft. Das ist Nächstenliebe. Das ist das Gebot der Liebe zum Nächsten. Erbarme dich deines Nächsten, egal woher er kommt, wie er aussieht, ne? Und so verkauft Josef das Getreide an jedermann, an alle, die leiden unter dem Hunger in dieser Zeit. Und Dann steht Vers 14, und Josef brachte alles Geld zusammen, das sich im Land Ägypten und im Land Kanaan vorfand, für das Getreide, das man kaufte. Und Josef brachte das Geld in das Haus des Pharao. Also Josef hat das nicht in die eigene Tasche gesteckt, sondern er war ein Verwalter. Er hat einen Dienst verwaltet. Er war ein treuer Verwalter. Es ging ihm nicht darum, sich selbst zu bereichern. Das ist so wichtig in Politik, in der Wirtschaft, in überall, wo Menschen in verantwortungsvollen Positionen sind und mit viel Geld umgehen. Es ist so wichtig, dass man Männer und Frauen hat, die verantwortungsvoll damit umgehen. Wir wissen, unter den 12 Aposteln gab es eine faule Nuss, wie man so schön sagt. Judas hatte die Kasse. Und wenn er dann sagt, oh, wir können doch nicht so verschwenderisch mit dem Geld umgehen, das könnte man doch für die Armen einsetzen. Dann sagte er das nicht, weil er um die Armen besorgt war, sondern weil er, wenn Geld in die Kasse kam, etwas daraus nahm für sich. Aber seine Habgier ist ihm zum Verhängnis geworden. Sie hat sein Herz hart gemacht gegenüber der Liebesbotschaft Gottes in Jesus Christus, obwohl er so nah dran war an ihm. Josef geht treu mit dem um. Er sieht nicht zuerst sich selbst, sondern er sieht seine Verwaltertätigkeit. Das haben wir schon in seinem ganzen Lebenswandel gesehen. Und das macht ihn auch so attraktiv für Potiphar, für den Gefängnisobersten, für den Pharao. Das ist ein Mann, dem du vertrauen kannst. Der ist integer. Der ist nicht korrupt. Und als das Geld im Land Ägypten und im Land Kanaan ausging, da kamen alle Ägypter zu Josef und sagten, bring uns Brot her. Warum sollen wir denn vor dir sterben? Denn das Geld ist zu Ende. Da sagte Josef, daraus kann nichts werden. Kein Geld, kein Getreide. Pech gehabt. So steht's hier nicht geschrieben. Hier steht, bringt euer Vieh her, dann gebe ich euch Brot für euer Vieh, wenn das Geld zu Ende ist. Josef sucht einen Weg. Er kann sich nicht einfach über die Gepflogenheiten, über das Recht hinwegsetzen. Er kann nicht einfach ganz locker mal jetzt das ganze Getreide verschenken. Es ist nicht sein Eigentum. Man kann nicht über etwas verfügen, was einem selber nicht gehört. Man möchte zwar gerne vielleicht helfen, jemanden unterstützen, etwas Gutes tun, aber wenn du selber nichts in der Tasche hast, dann kannst du es halt nicht. Dann musst du nüchtern sein. Aber du kannst Mittel und Wege suchen und finden, wie du jemandem trotzdem helfen und unterstützen kannst. Und Josef sucht einen Weg. Okay, gut, Geld ist nicht mehr da, aber gibt es vielleicht einen anderen Weg? Gut, wir finden hier das Vieh. Es ist möglich, wenn ihr euer Vieh bringt, dann könnt ihr weiter Getreide bekommen, dass ihr nicht sterbt. Da brachten sie ihr Vieh zu Josef und Josef gab ihnen Brot für die Pferde und für die Schafherden und für die Rinderherden und für die Esel. Und so versorgte er sie mit Brot für all ihr Vieh in jenem Jahr. Als jenes Jahr zu Ende war, da kamen sie im zweiten Jahr zu ihm und sagten zu ihm, wir wollen es meinem Herrn nicht verschweigen, dass das Geld ausgegangen ist und die Viehherden sind bei meinem Herrn. Nichts ist vor meinem Herrn übrig geblieben als nur unser Leib und unser Land. Warum sollen wir vor deinen Augen sterben, sowohl wir als auch unser Land? Kaufe uns und unser Land für Brot, dann wollen wir und unser Land dem Pharao fronpflichtig sein und gib Samen, dass wir leben und nicht sterben und das Land nicht verödet daliegt. Was bitten sie hier? Sie bitten tatsächlich darum, sich selbst und ihr Land zu verkaufen für Brot. So groß ist die Not, dass sie keinen anderen Ausweg sehen, als sich selbst zur Verfügung zu stellen. Für sich, ihre Angehörigen, ihre Kinder. Aber sie bitten auch darum, dass diese Fronpflicht nicht dazu führt, dass sie jetzt dann sozusagen, nachdem sie dann das Getreide aufgegessen haben, dann tatsächlich nichts mehr haben und dann sterben, sondern dass sie weiterhin das Land bebauen können, dass sie Saatgut empfangen, um es weiter zu besäen. Da kaufte Josef das ganze Land Ägypten für den Pharao, denn die Ägypter verkauften jeder sein Feld, weil die Hungersnot schwer auf ihnen lag. Und so kam das Land an den Pharao. Und das Volk, das versetzte er in den verschiedenen Städte von einem Ende der Grenze Ägyptens bis zu ihrem anderen Ende. Nur das Land der Priester kaufte er nicht, denn die Priester hatten ein festgesetztes Einkommen vom Pharao und sie lebten von ihrem festgesetzten Einkommen, das der Pharao ihnen gab. Deshalb verkauften sie ihr Land nicht. Das wird hier nicht weiter kommentiert. Das waren heidnische Priester. Ich glaube nicht, dass das, sage ich mal, im Sinne Gottes war, dass das hier gerecht ist, was erzählt wird. Es ist aber halt die gesetzliche Regelung. So wird uns gesagt, ordne dich der staatlichen Autorität unter, selbst da, wo es dir nicht gerecht erscheint. Denn einen gerechten Staat werden wir auf dieser Erde nicht bekommen, erst wenn Jesus wiederkommt. Und wenn er der gerechte Richter ist, der gerechte Herr auf der Erde, wenn er Gerechtigkeit, ein Land schafft, in dem Gerechtigkeit herrscht, das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes auf Erden, das wird kommen. Aber nicht durch Politik, nicht dadurch, dass du eine bestimmte Partei zum Sieg verhilfst oder einen bestimmten Präsidenten wählst. Dadurch wirst du es nicht schaffen. Nein, Gott hat uns aufgetragen, uns der Obrigkeit unterzuordnen. Und wenn es dann heißt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, der zivile Ungehorsam, der hat seine engen Grenzen. Ja, wir müssen es aushalten, in einem Land zu leben, wo es nicht überall gerecht zugeht. Und Josef hat das auch. Er hat das sozusagen sich dem untergeordnet. Er war Teil dieses Staates und hat sich dem untergeordnet. Er hat da nicht gegen aufbegehrt und gesagt, naja, Mensch, wir können doch auch noch hier die Priester anzapfen und so. Ne? Das war Tabu. Da hat er nichts erreichen können. Wir lesen weiter in Vers 23. Und Josef sagte zum Volk, siehe, ich habe euch und euer Land heute für den Pharao gekauft. Da habt ihr Samen, besät nun das Land. Also Josef geht auf diesen Deal ein und anstatt, dass sie etwas bezahlen, bekommen sie etwas. Ja, sie gehören jetzt dem Pharao, ihr Land gehört dem Pharao, aber in der Realität bekommen sie etwas geschenkt. Sie bekommen Saatgut, mit dem sie das Land besäen können. Und jetzt treiben sie Ackerbau und sie ernten auch was von diesem Saatgut, was sie nicht selbst bekommen haben, was sie nicht selbst erwirtschaftet, sondern was sie bekommen haben, geschenkt bekommen haben. Dieses Saatgut säen sie aus, da wächst das Getreide, wächst und ein Vielfaches an Saat, an Samenkörnern, empfangen sie hinterher. Und was sollen sie jetzt mit diesem Saat oder mit der Ernte machen? Es soll beim Ernten geschehen, dass ihr den fünften Teil dem Pharao gebt. 20% für den Pharao. Das ist eine hohe Summe, wenn es Steuern wären. Es sind aber keine Steuern. Denn alles gehört dem Pharao, was sie ernten. Eigentlich gehört alles dem Pharao. Er hätte das gute Recht zu sagen, ich will das ganze Zeugs bei mir haben. Aber er sagt, okay, der fünfte Teil ist für den Pharao. Dann sagt er, die vier Teile aber, also 80%, sollen für euch sein, zum Besäen des Feldes. Also ihr habt euer Saatgut für die nächste Aussaat. Und aber auch zur Nahrung für euch und für die, die in euren Häusern sind, und zur Nahrung für eure Kinder. Da sagten sie, du hast uns am Leben erhalten. Finden wir Gunst in den Augen meines Herrn, dann wollen wir Knechte des Pharao sein. Und Josef legte es dem Land Ägypten bis zu diesem Tag als Ordnung auf. Dem Pharao gehörte der Fünfte, nur das Land der Priester allein kam nicht an den Pharao. Wie gesagt, man kann diesen Text sehr unterschiedlich sehen und sehr unterschiedlich auslegen. Aber die Stoßrichtung, worum es eigentlich in diesem Text geht, ist, dass Josef hier ein treuer Verwalter ist, der gleichzeitig aber auch barmherzig ist mit dem einfachen Volk und alles dafür tut, unter den gegebenen Umständen, unter den gegebenen rechtlichen Bedingungen, dass sie am Leben bleiben können, dass sie überleben können, dass sie Nahrung haben. In Vers 24 steht, oder in Vers 23, da habt ihr Samen. Ich musste an den Vers in 2. Korinther denken und lass uns mal 2. Korinther aufschlagen. Die allerwenigsten unter uns, also ich weiß nur, glaube ich, von einer Schwester in der Gemeinde, die tatsächlich in der Landwirtschaft arbeitet. Weiß nicht, Anne kennt sich auch mit dem Säen aus, so ein bisschen. Aber die allermeisten von uns höchstens als Hobby im Garten, aber so richtig davon leben, das machen die meisten von uns nicht. Trotzdem ist dieses Bild vom Säen und Ernten ein Bild, was sich durch die ganze Bibel zieht und auch im Neuen Testament sehr bedeutungsvoll ist. Und was auch sehr wichtig ist für unseren Lebenswandel. 2. Korinther 9, Vers 6. Und der Zusammenhang hier ist, dass Paulus durch die Gemeinden zieht, die er gegründet hat, und eine Geldsammlung durchführt. Und zwar für arme Geschwister in Jerusalem. Und das hat sozusagen zwei Komponenten. Das eine ist, dass es tatsächlich um eine Hungersnot und um Armut geht, die dort in Jerusalem und Umgebung, die es dort gibt. Für die ist diese Sammlung gedacht, Brot für die Welt sozusagen. Aber gleichzeitig hat diese Sammlung auch eine geistliche Dimension. Im Römerbrief spricht er davon, das Evangelium ist von Jerusalem ausgegangen und es ist gut und richtig, dass ihr von euren materiellen Gütern, wo sie geistliche Güter mit euch geteilt haben, dass ihr jetzt materielle Güter mit ihnen teilt. Es ist auch ein Akt der Verbindung, der brüderlichen Liebe untereinander, der Verbindung der Gemeinden untereinander. Die hatten ja kein Internet, die hatten kein Smartphone, kein Telefon, keine, ja, Schriftverkehr war das Einzige, was sozusagen, und eben persönliche Besuche. Und so gab es immer auch Wanderprediger, die umhergezogen sind und Apostel, die von einer Gemeinde zur nächsten auch gezogen sind. Aber die Verbindung zu den einzelnen Gemeinden aufrechtzuerhalten, die Gemeinde Gottes über die verschiedenen Städte zusammenzuhalten, das war ein schwieriges Unterfangen und das liest man ja auch in der Apostelgeschichte, wie es zu Spannungen gekommen ist, wie das auseinandergedriftet ist teilweise. Das ist oft nicht einfach, zusammenzubleiben. Wir ringen darum in Hannover, in der Evangelischen Allianz, wir wollen versuchen, zusammenzubleiben, gemeinsam mit Jesus auf dem Weg zu sein. Das ist nicht einfach. Als Calvary Chapel gehen wir auch durch eine schwere Zeit, wo es auseinanderbricht. Es ist so schwer, zusammenzubleiben. Da sind so viele Kräfte, die auseinanderstellen. Es ist schon schwer, hier zusammen in der Gemeinde zusammenzubleiben und nicht auseinanderzudriften. Und Paulus hat einen tollen Weg gefunden, die Gemeinschaft, die Einheit zu stärken. Nämlich in Liebesdienst füreinander, im Geben, im Geben und Empfangen. Wenn der eine dem anderen gibt, dann stärkt das die Gemeinschaft, das Miteinander. Wir dienen einer dem anderen in der Liebe. Dadurch wird Gemeinschaft gestärkt. Und das hat Jesus auch gesagt. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Darum geht es. Übt Liebe untereinander. Und das zeigt sich im Geben und Empfangen. Beides gehört zusammen. Und in diesem Zusammenhang stehen diese Verse. Und man kann unheimlich viel aus diesen Versen ziehen. Nicht nur in Bezug auf das Geben, jetzt materielle Geben, auf die Finanzen, die man jetzt gibt, für irgendwelche tollen Gemeindeprojekte oder für Mission oder sonst irgendwas, sondern es geht viel allgemeiner um einen Lebensstil des Gebens. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Paulus macht deutlich, das Prinzip des Säens ist ja, dass du von dem, was du hast, von diesen Körnern, aus denen du ja gerne Brot machen möchtest, aus Mehl machen willst, Brot, Kuchen, was weiß ich, deine Nahrungsmittel. Du hast also einen bestimmten Vorrat an Körnern da. Und das Prinzip des Säens heißt, du nimmst etwas davon weg, und schmeißt es weg. Du nimmst es nicht für dich. Du isst das nicht, sondern du schmeißt es auf die Erde. Und du kannst das unterschiedlich machen. Du kannst sagen, okay, ich habe jetzt hier ein ganzes Kilo Körner. Also ich nehme 3 Körner, die schmeiße ich auf die Erde. Ja. Und den Rest, den brauche ich für mein Brot und für meinen Kuchen und für was weiß ich alles. Für meine Nudeln, die ja aus sind. Na, die kriege ich ja nicht mehr im Laden, deswegen muss ich mir jetzt selber Nudeln machen. Von meinen Körnern. Von meinem Getreide. Und Paulus sagt aber, wenn du sparsam säst, dann wirst du nur sparsam ernten. Das ist ganz logisch. Kann dir jeder Landwirt sagen. Wenn du nur 3 Körner aussäst, kann es erstmal sein, dass diese 3 Körner nicht alle tatsächlich wachsen? Ne? Wir hatten früher so ein schönes Buch hier, Frippe und, wie heißt der andere? Kasimir und Frippe. So ein Kinderbuch haben wir gerne gelesen immer. Und da pflanzen sie Bohnen. Genau, Anne kennt's auch, ne? Wunderbares Buch. Und das ist so schön, weil die pflanzen dann diese Bohnen, ne? Der große und der kleine. Und dann, ich weiß gar nicht, was sind das für Tiere? Was sind das? Biber oder sowas? Weiß ich nicht mehr. Pflanzen die Bohnen. Und bei dem Kleinen, ne, der hat 2 gepflanzt in seinen kleinen Topf. Und da kommen auch 2 Pflanzen raus. Ne? Und der Große, der hat in so einer großen Topf 3 Bohnen reingepflanzt. Da kommen aber nur 2 Pflanzen raus. Die dritte hat irgendwie nicht in Gang gekommen. Ist eingegangen, nicht richtig losgegangen. War eine faule Bohne dabei. Also, wenn du nur 3 Körnchen aussiehst, kann es sein, dass 1 gar nicht aufgeht. Und dann hast du nur 2 Pflanzen. Und wie viele Körner die dann bringen? Wie gesagt, ich bin kein Landwirt. Ich weiß nicht, wie viel aus einem so einem Getreidekorn so rauskommt. Die sind aber damals nicht so hochgezüchtet gewesen. Ne? Also, ich weiß nicht, wie viel dabei rausgekommen ist. Jedenfalls nicht so viel, ne? Also wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Wer segensreich sät, wer sagt so, ich nehme ganzes, na, vielleicht habe ich nicht so viel Brot, vielleicht muss ich ein bisschen kürzer treten. Vielleicht kann ich mich nicht so voll und satt essen diesen Winter und muss ein bisschen Fett abbauen. Muss ein bisschen sparsam essen, aber dafür habe ich dann nächstes Jahr richtig fette Ernte. Und dann bleibt ein bisschen mehr über. Und so ist dann die Rechnung, ne, des Landwirts. Also das ist ein ganz einfaches landwirtschaftliches Gesetz. Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Es ist aber auch ein geistliches Gesetz. Paulus formuliert das hier als ein geistliches Gesetz. Wenn du freigebig bist, dann stehst du am Ende nicht mit leeren Händen da. Im Gegenteil. Wenn du geizig bist, wenn du all das, was du hast, festhältst, dann wirst du am Ende nichts mehr haben. Und das ist das geistliche Gesetz, was Jesus formuliert hat. Wer sein Leben versucht zu gewinnen, der wird es verlieren. Wer es aber verliert um Jesu Willen und um des Evangeliums Willen, der wird es gewinnen. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Jetzt sagt Paulus ein anderes Prinzip, was wichtig ist im Geben, was Gott wohlgefällig ist. Hier steht, einen fröhlichen Geber liebt Gott. Also es geht nicht nur darum, um ein geistliches Gesetz einzuhalten. Es geht nicht darum, jetzt einer Logik zu folgen, sondern es geht um Freude. Freude beim Geben. Das liebt Gott. Was liebt Gott nicht? Verdruss beim Geben. Zwanghaftes Geben. Das liebt Gott nicht. Wenn du unter Druck gibst. Man muss ja, sonst ernte ich nachher nichts. Nein, Freude im Geben. Freiheit. Freude und Freiheit im Heiligen Geist, das ist das Reich Gottes. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. So halten wir das auch hier in der Gemeinde. Keiner muss hier irgendwas geben. Keiner muss irgendwas geben. Denkst du das, dass du hier was geben musst? Nein, du bist frei. Das ist das, was Paulus hier sagt. Von Gott her sagt er das. Gott lässt dich frei. Du hast keinen Zwang zu geben. Du musst keinen Zehnten geben. Du musst nichts geben. Du bist frei. Das ist das eine Prinzip, was ganz wichtig und wesentlich ist. Gott will, dass du frei und fröhlich gibst. Jetzt kommt aber das andere Gesetz ins Spiel. Wenn du sparsam säst, wirst du nur sparsam ernten. Diese Freiheit, die Gott sich wünscht, die er dir auch gibt, die sollte dich dazu anspornen, in der Freiheit viel zu geben. Du sollst zu einem fröhlichen, freien Geber werden. Das kannst du aber nicht machen. Du kannst es dir nicht vornehmen. Du kannst sagen, ja, ich will ab heute ein fröhlich, freier Geber werden. Und spätestens da, wo du dann an den Punkt kommst, wo du denkst, ja, jetzt könnte ich ja fröhlich und frei geben. Nee, will ich aber nicht. Da sagt Gott, ja, dann lass es lieber. Lass es lieber. Aber was Gott auch sagt ist, lass dir doch dein Herz verändern. Du bist so voller Verdruss. Du bist so unter Druck. Lass dir doch dein Herz verändern. Du wirst so festgehalten von deinem Besitz. Du bist so unfrei, weil du auf deinem Besitz sitzt und klebst und so unfrei bist. Und Paulus macht deutlich, was eigentlich der Ausweg ist in Vers 8 aus dieser Sache. Gott aber vermag euch jede Gnade oder jede Gabe überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Also er sagt, was ist der Ausweg? Gott. Er gibt dir alles, was du brauchst und so viel, dass du auch noch etwas geben kannst. Und wie gesagt, es geht hier nicht nur um die Finanzen, es geht nicht hier nur um das Materielle, es geht um alles. Denn wir sind Beschenkte. Dass ich Leben habe, ist ein Geschenk von Gott, das habe ich nicht mir selbst ausgedacht, das habe ich mir nicht selbst gegeben. Die Zeit, die Kraft, die habe ich mir doch nicht selbst gegeben. Die gibt mir Gott. Gott gibt mir Zeit, Lebenszeit. Er gibt mir Kraft, ob es jetzt viel ist oder wenig. Ne, jeder hat unterschiedlich viel Zeit, viel Kraft. Dann auch viel Finanzen oder ne, viel sonstige Dinge. Ne, jeder hat unterschiedlich viel, aber wir sind alle Beschenkte. Wir haben alle etwas von Gott empfangen. Und Paulus ist so mutig zu sagen, dass Gott jedem von uns volle Genüge gibt. Jesus war auch so mutig. Er hat gesagt, mach dir keine Sorgen, denn Gott sorgt für dich. Er gibt dir das, was du brauchst. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Lass das los, dieses Sorgen um dich selbst, um deine eigene Situation. Vertraue Gott, dass er dir das gibt, was du brauchst. Und du wirst am Ende sehen, Gott hat Wort gehalten. Gott hält Wort. Er hat versorgt. Er versorgt. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Das bedeutet nicht, dass wir alle im Reichtum schwimmen. Es bedeutet, dass wir versorgt sind, dass wir genug haben, was wir brauchen. Und ja, sogar so viel, dass wir noch etwas davon abgeben können, dass wir andere damit segnen können. Und wisst ihr, das ist Reichtum. Reichtum zeigt sich nicht darin, wie viel du besitzt. Reichtum zeigt sich nicht darin, wie viel du besitzt, sondern wie du gibst. Der ist reich, der frei und froh geben kann. Der hat volle Genüge. Und wisst ihr, wen uns Jesus als Beispiel vor Augen führt? Eine arme alte Witwe mit ihren kleinen 2 Cent, die sie aus ihrer, das ist so ein krasses Bild von dieser alten Mami, alten Omi, die da an der Kasse, ne, ihr Portemonnaie aufmacht und sie, können Sie mal gucken, was ist das hier? Ja, das sind 2 Cent. Ja, hier bitte. So. Sie ist reich. Sie ist reich, weil sie so erfüllt ist von Gottvertrauen, weil sie weiß, ich bin in allem versorgt. Gott sorgt für mich, so kann ich geben. Ich brauche keine Angst zu haben, dass ich vor die Hunde gehe. Deswegen kann ich geben alles, was ich habe. Es ist nicht viel. Daran misst sich nicht der geistliche Reichtum dieser Frau. Es misst sich nicht daran, wie viel sie besitzt. Aber es misst sich daran, welches Vertrauen sie hat, wie gesegnet sie darin ist, zu wissen, Gott versorgt mich. Ich kann das kleine bisschen, was ich habe, kann ich geben. Sie ruht in diesem Vertrauen, das Paulus beschreibt. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Das ist ein Auszug aus Psalm 112, das spricht über den Gerechten. Und letztendlich spricht es über Jesus, den Gerechten. Er hat ausgeteilt, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Und das ist das, was er in uns wirken will. Jesus in uns will uns befreien dazu, dass wir Geber werden, freie, frohe Geber, die einen Reichtum, einen Schatz im Himmel haben. Der aber Samen darreicht dem Sämann und Brot zur Speise, wird eure Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Der aber Samen darreicht dem Sämann und Brot zur Speise. Gott gibt dem Sämann Samen, damit er den aussehen kann, und Brot zur Speise, wie bei Josef. Hier, du bekommst Samen, du bekommst Korn, du bekommst Getreide. Ein Teil davon säst du aus, das andere kannst du essen. Gott gibt uns, damit wir alles hergeben und am Ende selber nichts haben. Nein, er gibt uns, damit wir essen können. Gott gibt uns, damit wir essen können, damit wir das Lebensnotwendige haben. Das gibt er uns. Aber er gibt uns noch mehr, damit wir das aussehen können. So ist es hier auf den Landwirt gemünzt. Gott gibt dem Landwirt durch dieses Getreide, was wächst, da wachsen an jedem, man könnte ja auch sagen, okay, ich stecke ein Getreide rein und dann wächst es und dann kommt ein Getreide am Ende hinten heraus. Nee, Gott hat das so gemacht, dass aus einem Getreide viele Körner entstehen. Ist das nicht irre? Gott hat das so gemacht, dass du, wenn du ein Korn hingibst, am Ende vieles wiederkriegst, von dem du einen Teil essen kannst und einen Teil wieder ausstreuen kannst und so weiter und so weiter. Und dieser selbe Gott, der diese Naturgesetze gegeben hat, dieser selbe Gott gibt auch dir, sagt Paulus, gibt auch uns Saat. Er gibt uns diese Saat, dass wir sie ausstreuen und dass sie sich mehrt und dass Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen. Also wir dürfen essen von dem, was Gott uns gibt. Wir dürfen von dem leben. Wir dürfen das genießen, was Gott uns gibt. An Zeit, an Kraft, an Materiellem, an Freude und alles, was du haben kannst in dieser Welt, in diesem Leben, du darfst das genießen. Es ist ein Teil von dem, was Gott dir gibt, ist einfach für dich da, dass du das genießt, dass du davon lebst. Aber es ist nicht nur für dich, sondern es ist, ein Teil davon ist dafür da, dass du es aussähst, dass du es weitergibst. Und das Irre ist, dass es sich dann vermehrt. Liebe wird, wenn du sie teilst, mehr. Und ihr werdet in allem reich gemacht, zu aller Aufrichtigkeit im Geben. Eigentlich steht hier das Wort Einfalt. In allem reich gemacht, zu aller Einfalt im Geben. Wisst ihr, man muss manchmal da so sein wie so ein Kind. Also es gibt Leute, die müssen lernen, verantwortungsvoll mit Geld umzugehen, okay? Es gibt Leute, da würde ich sagen, pass mal ein bisschen auf. Sei nicht so einfältig. Stell mal dein Hirn an, wie du mit deinem Geld umgehst. Aber vom Prinzip her, die allermeisten von uns, die rechnen zu viel. Und die bräuchten mehr Einfältigkeit, nicht so viele Hintergedanken. Gib doch einfach und vertrau Gott und mal gucken, was dann passiert. Ihr werdet in allem reich gemacht, zu aller Aufrichtigkeit im Geben, die durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. Jetzt spricht Paulus auch noch von einer anderen Form von Reichtum. Der Reichtum entsteht sozusagen im Geben dadurch, dass mehr Danksagung entsteht. Mehr Freude, mehr Dankbarkeit. Oh, was brauchen wir in unserem Land doch mehr Dankbarkeit, oder? So viele Menschen, die grummeln, die jammern, die meckern. Immer und immer und immer wieder. Weißt du, wie du dieses Land verändern kannst? Indem du gibst. Wenn du gibst, wenn du Menschen beschenkst, dann fangen sie an, dankbar zu werden. Im ersten Moment vielleicht noch nicht. Und hier geht es ja auch um Geschwister. Wenn wir es untereinander tun, dann werden wir sehen, Dankbarkeit wächst. Aber auch nach draußen hin. Dankbarkeit wächst. Und zwar Danksagung Gott gegenüber. Jesus sagt, so soll euer Licht leuchten, dass die Menschen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Es geht darum, dass der Vater mehr verherrlicht wird in dieser Welt. Das ist auch das Gebet, was er uns gelehrt hat. Vater, dein Name werde geheiligt. Wodurch? Dass wir Salz und Licht sind, dass wir unser Licht hinausleuchten lassen. Das, was Gott uns gegeben hat, dass es weiterfließt. Und dadurch werden Menschen auf Gott aufmerksam. Sie sehen vielleicht im ersten Moment nur uns, aber dann werden sie merken, nee, das hat was mit Gott zu tun. Das ist, da steckt mehr dahinter. Das sind nicht einfach nur diese netten Leute, sondern da steckt mehr dahinter. Und dann entsteht Danksagung Gott gegenüber. Denn die Besorgung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überreich durch viele Danksagungen zu Gott. Also es hat einen Mehrwert. Es ist nicht nur so, dass wenn du dem Armen hilfst, dass er dann auch noch was zu essen hat, sondern dass er dankbar Gott gegenüber wird. Und dadurch wird der Dank, die Verherrlichung Gottes vergrößert. Du sagst ja, was hat das mit Reichtum zu tun? Ja, das ist Reichtum. Das ist geistlicher Reichtum. Lobpreis und Ehre Gott gegenüber. Denn infolge der Bewährung dieses Dienstes verherrlichen sie Gott wegen des Gehorsams eures Bekenntnisses zum Evangelium Christi. Aha, also dieser Dienst, dieser Liebesdienst des Gebens, des Helfens ist Gehorsam gegenüber dem Bekenntnis zum Evangelium. Das ist ein vertrauensvolles Folgen. Das Evangelium beinhaltet das. Du kannst nicht einfach so fett auf deinem Sofa sitzen und dich einfach nur volllaufen lassen. Das Reich Gottes ist nicht das Schlaraffenland, wo du einfach nur die Herrlichkeit Gottes dir in den Mund fallen lässt, sondern es ist ein Dienst, eine Dienstgemeinschaft. Es ist ein Kreislauf des Gebens und Empfangens. Und wegen der Lauterkeit der Gemeinschaft mit ihnen und mit allen. Ja, Lobpreis und Danksagung entsteht auch, weil echte Gemeinschaft da ist. Dieser Liebesdienst, diese Hingabe zueinander, das ist echte, wahre Gemeinschaft. Und im Gebet für euch sehnen sie sich nach euch, wegen der überragenden Gnade Gottes an euch. Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Geschwister, es ist manchmal so wenig, was man geben kann. Es ist manchmal nur ein Anruf bei jemandem, der einsam und alleine ist. 10 Minuten Telefonat. Du hast 10 Minuten deiner Zeit geschenkt. Und derjenige ist plötzlich so verändert, weil er gemerkt hat, oh, da hat jemand an mich gedacht. Ich bin nicht alleine. Das ist manchmal so einfach. So kleine Gaben, die wir geben können. Ein kleines, nettes Geschenk. Na, wenn du ein paar Kröten hast, kannst du auch mal ein nettes Geschenk weitergeben. Eine kleine Schachtel Pralinen oder ein Blümchen. Oder eine kleine Karte. Oh, wir haben letztens im Leitertreffen an unseren Bruder Stefan Mosler gedacht. Dann haben wir eine Karte geschrieben, ganz spontan, haben wir gesagt, ach komm, wir können doch, heute hat Stefan Geburtstag, können wir ihm doch eine Karte schreiben. Haben wir schnell eine Karte zusammengezimmert, alle drauf unterschrieben, haben wir ihn zukommen lassen. Da schreibt der Stefan eine Karte zurück und sagt, das war die schönste Karte, die ich gekriegt habe zum Geburtstag. Dass ihr an mich gedacht habt. So, denkst du, das ist doch das Natürlichste, ist doch alles, das muss doch alles nicht so hochhängen. Sollte doch selbstverständlich sein, würde der Deutsche sagen. Und ärgert sich die ganze Zeit, wenn er keine Karte kriegt. Und wenn er eine kriegt, denkt er so, ja, das wurde aber auch mal Zeit. Nein, Freude daran zu haben, im Geben, im Empfangen auch, Freude, Dankbarkeit zu haben. Das ist so wunderbar, wenn wir als Familie Gottes leben, vom Geist Gottes erfüllt, vom Geist Gottes geleitet, in Freude und Freiheit, ohne Zwang und Verdruss. Gott gibt reichlich. Lass uns beten, dass Gott uns die Augen öffnet für den Reichtum, den er uns gegeben hat, sodass wir gerne davon weitergeben. Lass uns dafür beten, dass wir so freie, frohe Geber werden wie diese alte Witwe. Und lass uns dafür beten, dass wir auch solche, ja, dass die Dankbarkeit in uns weiter wächst, wie wir das hier durch Paulus sehen in den Gemeinden in Jerusalem und Judäa. Jesus, wir danken dir für deine große Gabe. Du hast dein Leben gegeben, selbst hast du dich gegeben. Du hast uns hier jetzt Brot und Wein und Traubensaft gegeben als Zeichen, als Symbole für die Hingabe deines Lebens an uns. Und wir wollen nicht undankbar sein, sondern wir wollen dankbare Herzen haben, dich loben und preisen und dir danken für die Hingabe deines Leibes für uns, deines Lebens, deines Blutes, zur Reinigung, zur Vergebung unserer Sünden. Wir danken dir für diese unaussprechlich große Gnade und Gabe, die du gegeben hast. Wir danken dir, dass es Erlösung für die Ewigkeit für uns bedeutet. Welch große Gabe, dass wir erlöste, errettete Kinder Gottes sind in Ewigkeit, dass der Tod uns nichts anhaben kann. Ja, dass nichts, weder Hohes noch Tiefes, weder Mächte noch Engel noch Gewalten uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Welch großartigen Gaben hast du uns gegeben. Und danke für das Leben, was wir haben. Danke für deine Versorgung. Danke für jedes kleine bisschen, Herr. Danke, dass wir hier Brot und Wein nehmen, auch als Zeichen dieser natürlichen Versorgung, die wir sehen in dir. Deine Liebe zeigt sich in so vielen Dingen, Herr, und wir wollen lernen, diese Liebe auch weiterzugeben, nicht zurückzuhalten, sondern Mittel und Wege zu suchen, wie wir anderen Gutes tun können, wie wir sie segnen können. Und ja, bitte schenk du uns durch deinen Geist diese Freude und diese Freiheit im Geben, Herr, von der wir gehört haben. Segne du jetzt das Mahl, dein Leib für uns gegeben, dein Blut für uns vergossen. Wir preisen dich, Jesus. Amen.